Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin von Berufs Ernährungsberaterin, aber manchmal heiße ich auch die Ernährungserklärerin, weil das ist das, was ich am liebsten tue, euch Ernährungszusammenhänge erklären. Und deswegen schickt ihr mir zum Glück immer ganz viele tolle Vorschläge und Fragen und wir machen heute mal wieder eine Fragenfolge. Also, wir haben ganz viele verschiedene Themen. Die erste Frage bezieht sich gleich auf die Frage, glaube ich, vom vor 2 Wochen über Ballaststoffe und Kohlenhydrate. Und zwar der Peter schreibt: Dank deiner hervorragenden Aufklärungsarbeit bin ich zum interessierten Etiketten- und Nährwerttabellenleser geworden. Eine Frage brennt mir auf der Zunge. Immer werden Kohlenhydratwerte angegeben und praktisch immer davon Zucker. Oftmals werden auch noch extra die Ballaststoffe angeführt. Woraus besteht die Differenz an Kohlenhydraten, die dann übrig bleibt? Und die Katharina auf Spotify hat eine ähnliche Frage gestellt, und zwar: Kann man konsumierte Ballaststoffe von konsumierten Kohlenhydraten abziehen? Okay, Peter hat netterweise auch gleich 2 Beispiele mitgeschickt. Und zwar, einmal hat er Vollkornspaghetti. Und da steht auf dem Etikett, wenn man es umdreht, Kohlenhydrate 67 Gramm, davon Zucker 1 Gramm, Ballaststoffe 6 Gramm. Also wir sind immer auf 100 Gramm des enthaltenen Produkts. Also auf 100 Gramm haben Vollkornspaghetti 67 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Zucker, 6 Gramm Ballaststoffe. Okay, 1 und 6 ist 7, 67 minus 7 ist 60. Die große Frage ist, woraus sind die restlichen 60 Gramm Kohlenhydrate? Ganz einfach, Peter, das ist Stärke. Ja, also wenn du Ballaststoffe abziehst, wenn du den Zucker abgezogen hast, ist der Rest die Stärke. Und Stärke ist, vereinfacht ausgedrückt, sind ganz viele Glucose, also eigentlich Zuckermoleküle, die hintereinander hängen, in verschiedenen Konfigurationen. Dann, wenn du sie isst, du kaust es und du schluckst es runter, dann geht der Körper mit den Enzymen und schnippelt sich das wieder auseinander und daraus wird Zucker. Und deswegen lassen Kohlenhydrate, nämlich Stärke wie Brot, den Blutzucker ansteigen, weil wir die Stärke eben in Zucker umwandeln. Das ist aber trotzdem kein Zucker, also nicht im Sinn von zugesetzter Zucker oder, wie wir gesagt haben, nicht mehr als 25 Gramm Zucker am Tag, aber das ist das, was die Leute mit Kohlenhydraten meinen eigentlich. In Wahrheit ist es so, man redet oft auch von Net Carbs. Da nehmen sie die Kohlenhydrate, da ziehen sie dann die Ballaststoffe ab und das sind ihre Net Carbs, weil die eben alles das, was blutzuckerrelevant ist, zählen sie da. Ballaststoffe sind super Kohlenhydrate, werden aber heutzutage eben manchmal nicht mehr dazugezählt, weil sie den Blutzucker nicht ansteigen lassen. Und deswegen, ja, Katharina, zu deiner Frage, wenn du Carbs trackst und wenn du diese Net Carbs berechnen willst, wie viele Kohlenhydrate du im Gramm pro Tag isst, dann könntest du dieses abziehen. Ich tue es nicht, weil Essen ist keine Buchhaltung. Der Peter hat noch ein anderes ganz spannendes Beispiel mitgeschickt, und zwar 100%ige Schokolade. Da steht drauf auf 100 Gramm, Kohlenhydrate 11 Gramm. Davon Zucker 0,6 Gramm, aber es stehen keine Ballaststoffe drauf. Was ist jetzt die Differenz? Und jetzt die 0,6 Gramm Zucker runde ich jetzt mal auf 1. Das heißt, wir haben 11 minus 1 bleibt 10. Also wir haben jetzt 10 Gramm Kohlenhydrate. Wir wissen nicht, wie viel davon Ballaststoffe sind. Das sind also jetzt Ballaststoffe und Stärke zusammengezählt. Jetzt ist es so, dass ich weiß, dass Schokolade praktisch 0 Stärke enthält. Und damit sind diese 10 Gramm überraschenderweise Ballaststoffe. Schokolade, also Kakaobohnen, enthalten auch viele Ballaststoffe, nämlich überraschend 10%, also 10 Gramm auf 100 Gramm. Aber das würdest du jetzt an diesem Etikett nicht so lesen können, weil du jetzt nicht weißt, ob es Stärke oder Ballaststoffe sind, weil die nicht getrennt ausgewiesen sind. Deswegen, er sagt, er ist ein treuer Hörer. Vielen Dank, Peter. Ich hoffe, das hat dir das jetzt erklärt. Wir können die Ballaststoffe abziehen, wenn du willst, wenn du unbedingt tracken willst. Wie gesagt, ich tue es nicht, Katharina, weil ich zähle meine Ernährung nicht. Ich mache es ungefähr richtig und den Rest lasse ich meinen Körper entscheiden, worauf er gerade Lust hat. Die nächste Frage, geht es auch noch um Ballaststoffe ein bisschen vielleicht, das Mikrobiom. Und zwar die Sabrina auf Spotify schreibt mir: Hallo Sascha, ich wüsste gerne, ob das ungesüßte Nussmus genauso gut für das Mikrobiom und die Eiweißzufuhr ist. Vielen Dank und liebe Grüße. Also ungesüßtes Nussmus, damit meinen wir nicht Nusscreme. Ja? Der Unterschied zwischen Nussmus und Nusscreme ist, bei Creme kann zum Beispiel Zucker drin sein und andere Fette und andere Dinge noch zugesetzt. Und Nussmus ist einfach, wir nehmen die Mandeln, wir nehmen die Haselnüsse, wir nehmen die Erdnüsse, wir zermahlen sie und den Gatsch, den geben wir in ein Glas, das nennen wir Nussmus. Deswegen ist es ungesüßt auch. Ist es gleich gut fürs Mikrobiom und die Eiweißzufuhr? Also Eiweiß ist genau gleich viel drin, es hat sich ja nichts verändert. Das Mikrobiom, da haben wir das letzte Mal gesagt, dass ja Nüsse überraschend viele Ballaststoffe enthalten. Und auch wenn wir es fein vermahlen, ändert das jetzt nicht die Qualität für das Mikrobiom selber. Was ein bisschen ändert, ist, wie schnell es bei uns im Darm landet. Jetzt ist es aber, Nussmus ist Fett und Eiweiß. Das heißt, es bleibt eher ein bisschen länger im Magen. Aber die Magenentleerung, also wie schnell das aus dem Magen in den Darm gelangt, ist einfach bei fein zerkleinerten Mus, Säften, alle Cremen, alles, was sehr fein zerkleinert ist und nicht selbst gekaut werden musste, ein bisschen schneller. Und deswegen, es würde das ein bisschen verändern, aber das ist marginal beim Nussmus. Also das kannst du, glaube ich, vernachlässigen. Aber Edgard Krempel, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, auf Spotify fragt auch, liebe Sascha, wenn ich den täglichen Apfel morgens für den Haferkleiebrei nur aufschneide und dann eben erhitze, verändert sich dadurch auch seine Zusammensetzung und sein Zuckergehalt. Siehe, gepresster Apfelsaft hat mehr Zucker als Cola. Ja, ich bin froh, dass ihr solche Fragen stellt, weil man muss sich das alles ein bisschen immer so durchdenken. Also, wenn wir Apfel auspressen zum Saft, dann schmeißen wir ja das meiste vom Apfel weg. Wir nehmen ja nur den Saft raus, aber du hast den Rest jetzt eben die Ballaststoffe zum Beispiel nicht mitgegessen. Du nimmst aber den Apfel zur kleinsten und dann dünstest du es ein bisschen. Und dadurch wird er ein bisschen schneller verdaulich, aber der Zuckergehalt ist genau gleich wie beim rohen Apfel. Hat sich überhaupt nicht geändert. Die Zusammensetzung hat sich auch nicht geändert. Das heißt, der Zuckergehalt ist gleich, die Ballaststoffe sind gleich. Was sich verändert, ist wieder wie beim Nussmus, wie schnell es im Darm ankommt. Wir wissen einfach, diese gekochte, gedünstete Äpfel sind ein bisschen schneller verdaulich, verlassen den Magen wahrscheinlich ein bisschen schneller als ein roher Apfel. Das ist vernachlässigbar. Du hast einen ganzen Apfel gegessen. Ob du den ein bisschen dünstest oder roh isst, ist wirklich ein sehr kleiner Unterschied. Aber deswegen, die Zusammensetzung der Zucker, das ändert sich gar nicht. Die Magenentleerung verändert sich. Und dadurch könnte es sein, dass dein Blutzucker ein bisschen schneller ansteigt, weil das Zeug einfach schneller im Darm landet. Aber im Ganzen ist nicht mehr Zucker gekommen. Es geht nur schneller rauf und wieder runter oder es wird halt langsamer und bleibt langsamer. Also es sind Kleinigkeiten. Der Verarbeitungsgrad und diese Folge vom Designer Food hat euch scheinbar zum Nachdenken gebracht. Und zwar die Sabrina auf YouTube diesmal fragt, liebe Sascha, danke für die tollen Inputs, hat mich zum Nachdenken gebracht, vor allem, weil wir Kinder haben. Wie sieht es mit Käse aus oder Frischkäseaufstrichen und Butter und so? Danke und liebe Grüße. Also, natürlich ist Käse theoretisch ein verarbeitetes Lebensmittel. Es kommt ja so nicht aus der Kuh raus. Ja? Das unverarbeitete Lebensmittel wäre die Milch frisch aus der Kuh. Und dann müssen wir ja was machen, damit daraus Käse wird. Aber wenn ihr euch erinnert, ich habe immer gesagt, die Art Verarbeitung, die du selber in deiner Küche machen könntest, aber du bist einfach zu faul dafür und lässt sie den anderen machen, die ist absolut okay. Wenn es dann anfängt, dass wir spezielle Maschinen und ein Chemielabor dafür brauchen, dann sind wir in der Verarbeitung, wo wir sagen, die sollten wir seltener essen. Das heißt, Käse könntest du ganz locker selber machen. Aber kein Mensch macht's, weil natürlich überlassen wir das den Experten, die das besser können als wir. Und deswegen ist Käse für mich ein naturbelassenes Lebensmittel. Aber da muss man trotzdem ein bisschen aufpassen. Also ein normaler Käse, Gouda, Emmentaler, frag mich nicht, ja, das sind einfach naturbelassene Käsesorten. Bei den Frischkäseaufstrichen, es gibt Frischkäse, das ist einfach Frischkäse mit Gewürzen und Salz und noch ein paar anderen Sachen. Und dann ist es einfach Frischkäse. Das ist auch sehr leicht, theoretisch, bei einem Bauernhof herzustellen. Ein bisschen anders wird's, wenn wir jetzt anfangen, dass wir sagen, ja, aber wir hätten gern, dass der Frischkäse so schmeckt, als hätte er 80% Fett, aber wir wollen kein Fett drinnen. Weil Fett hat halt ein gewisses Mundgefühl und muss irgendwie schmecken. Und jetzt müssen wir das Fett rausnehmen und dann müssen wir irgendwas reintun, damit es noch immer gleich schmeckt. Und da kommen wir jetzt langsam dann in die Bredouille, weil dann müssen wir dieses Ding entwerfen, designen. Und deswegen gerade diese oft die Light-Diät-Produkte, die eben noch immer gleich schmecken sollen wie die anderen, die sind dann schon eher hochverarbeitet. Und das wäre für mich so ein bisschen die Grenze, die ich ziehen würde, ist ein Quark, ein Topfen von Natur aus fettarm. Skyr hat von Natur aus praktisch kein Fett. Hüttenkäse, Frischkäse. Es gibt Sachen, die haben wenig Fett. Alles wunderbar. Aber schmeckt's wie der 80% hat und damit haben sie herumgedoktert und jetzt nur mit 0% oder 10% Fett, dann müssen sie dann oft mit Emulgatoren und so arbeiten und das siehst du dann aber auch an den Zutaten. Und das Gleiche gilt für, ich habe einen Naturjoghurt und ich gebe da Obst rein. Im Vergleich zu, wir haben einen Früchtejoghurt mit Knusperecken oder frag mich nicht. Und das wurde so designt, dass es eben besonders gut schmeckt, weil das Mundgefühl und die Cremigkeit und die Knackigkeit und das. Und dann sind wir schon wieder in der Richtung Designerfood. Also schaut einfach auf die Zutaten und nimmt vor allem die Dinge, die einfach sagt, wenn ich es daheim in der Küche gemacht hätte, wird es auch so ausschauen. Das wäre so für mich die Krux und die Unterscheidung. Und sonst macht euch nicht einen zu großen Kopf, wenn das nicht etwas ist, was ihr täglich und ständig esst. Ja, hin und wieder ist alles egal. Schaut, dass ihr mehr Gemüse esst. Schaut, dass ihr genug Eiweiß drinnen habt und macht euch um diese Kleinigkeiten. Das ist dann oft so, dass sich manche Leute dann an sehr Kleinigkeiten festmachen. Das war eine gute Frage. Das war jetzt keine Kleinigkeit. Aber wenn es etwas ist, also hin und wieder isst du den Leitfrischkäse, ist doch total egal. Wenn du sagst, den esse ich viermal die Woche, weil das ist mein Frühstück oder mein Mittagessen, dann fang mal langsam drüber nachdenken an. Die Birgit auf Spotify hat mich gefragt, eine Frage, die ich früher ganz oft gekriegt habe, aber schon länger nicht mehr. Beeinflusst die Mikrowelle die Nährstoffe oder Vitamine in Lebensmitteln? Früher hat man gesagt, dass die Erwärmung in der Mikrowelle ungesund oder schädlich ist. Stimmt dieser Mythos noch? Manchmal hört man jetzt, diese Erwärmung soll sogar gesund sein. Also, ich kann von mir sagen, dass ich jahrelang danach gesucht habe, dass ich was Schlechtes über Mikrowelle sagen kann, weil sie ist mir unsympathisch. Aber das ist, es gibt nichts Schlechtes über sie zu sagen. Wir haben sogar ein Büro, die ich gerade und gerade bedienen kann, weil ich so selten mache. Also fangen wir mal an. Jede Art von Verarbeitung verändert die Nährstoffe. Das heißt nicht, dass sie notwendigerweise schlechter werden. Manche Nährstoffe werden besser verfügbar, wenn wir Sachen garen oder kochen. Ja, oder braten, also wenn es erhitzt wird. Andere werden zerstört oder werden einfach nicht mehr so gut. Also Vitamin C zum Beispiel ist sehr hitzeempfindlich. Und deswegen sind Menschen Menschen geworden. Unser Gehirn konnte sich nur entwickeln, weil wir gelernt haben, Nahrung zu kochen und sie damit leichter verdaulich zu machen. Gleichzeitig brauchen wir auch ein bisschen Rohkost. Also diese Mischung ist gut, aber überwiegend gegarte Mahlzeiten sind für uns genau die richtige. Jede Art von Verarbeitung macht das. Ja, und jede Art von Erhitzung macht das. Manche weniger, manche mehr. Die eine der besten Erhitzungsformen wäre zum Beispiel Dämpfen und eine der schlechtesten ist im Ofenbraten. Alles, was ganz heiß und mit Röstaromen und lang passiert oder Grillen ist das Schlimmste, ja, das ist das Schlechteste. Und die Mikrowelle ist auf der ganz guten Seite, die ist da unten beim Dämpfen dabei. Ist besser als Kochen, ist besser als in der Pfanne braten, weil damit besonders viele Nährstoffe geschont werden und eben gerade Vitamin C, das zum Beispiel so hitzeempfindlich ist, wird dort noch am ehesten erhalten. Also grundsätzlich ist die Mikrowelle eine Top-Zubereitungsform. Was immer stimmt, ist, dass wenn wir Essen kochen, abkühlen und dann wieder erwärmen, gehen dabei Nährstoffe, nochmal mehr Nährstoffe verloren. Es ist nicht egal, ob wir es quasi nur einmal erhitzen oder zweimal oder noch öfter erhitzen. Das stimmt immer. Das heißt, wenn ihr zu Hause was kocht und ihr nehmt es dann mit in die Arbeit und ihr wärmt es dort in der Mikrowelle, gehen damit nochmal Nährstoffe verloren, also mehr als wenn es nur einmal erwärmt hättet. Das stimmt aber für jede Erwärmungsart. Ja, deswegen soll man Sachen nicht zu oft aufwärmen. Wenn wir sie schon aufwärmen müssen, geht bei Mikrowelle am wenigsten Nährstoffe verloren. Also das ist eigentlich die beste Art, es aufzuwärmen. Also macht euch keinen Kopf. Vor allem, ich will euch jetzt bitte nicht ausreden, dass ihr euer Essen vorbereitet und mitnehmt. Ich finde es großartig, dass ihr selbst gekochte, frisch zubereitete Mahlzeiten habt und dass ihr die einmal aufwärmt, ist total egal. Ich würde sie nicht öfters aufwärmen. Hat mit der Mikrowelle nichts zu tun. Ich würde jetzt nicht einen Suppentopf immer wieder warm machen und abkühlen und warm machen und abkühlen, sondern einmal kochen, Portionen wegnehmen und die erwärmen. Eine einzige Sache habe ich bei der Mikrowelle und die ist, bitte niemals, niemals, niemals in Plastik erwärmen. Und dann viele sagen, nie in Plastik. Aber denkt mal drüber nach, wenn ihr diese, ich will jetzt keine Marke nennen, aber wenn ihr so eine Plastikform habt, wo ihr euer Essen einfüllt und das nehmt ihr mit ins Büro, dann wäre es halt sehr einfach, einfach den Deckel runterzunehmen, das Ding jetzt in die Mikrowelle zu stellen und darin aufzuwärmen. Aber dabei gehen sehr viele Stoffe, die sogenannten endokrinen Disruptoren und Mikroplastik, auch ins Essen über. Von dem her sollte man das dringendst vermeiden. Das ist das Einzige. Also bitte tut es zuerst auf einen Teller oder in eine Glasschüssel und erwärmt es darin. Metall geht ja in der Mikrowelle nicht. Genau, also leider kann ich nichts Negatives zur Mikrowelle sagen, obwohl ich sie noch immer nicht mag. Im Gegenteil, sie ist sogar eher gut für uns. Dann eine lustige Frage, also lustig weiß ich nicht. Die Caro auf Spotify hat mir geschrieben: Hallo Sascha, ich höre deinen Podcast schon lange und habe schon sehr viel von dir gelernt. Danke dafür. Deshalb habe ich auch schon öfter von dir gehört, dass man manchmal Hunger mit Durst verwechselt. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, denn wenn ich Hunger habe, beginnt mein Magen zu grummeln. Wenn ich nicht gleich esse, wird es immer mehr und auch lauter. Das kann doch nicht Durst sein, oder verstehe ich da was falsch? Liebe Grüße, Caro. Also, warum ich das jetzt hier aufgenommen habe als echte Frage ist, Hunger wird oft sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es hat die Caro geschrieben, ihr Magen krummelt und das interpretiert sie als Hunger. Und wir sind erst draufgekommen, das war eine im Team, ich möchte keinen Namen nennen, so ein paar Jahre her und dann sagt sie, weißt du, was komisch ist? Immer nach Mittagessen, so direkt danach habe ich wieder Hunger. Dann sage ich, was heißt wie danach? Dann sagt sie, 5 Minuten danach habe ich wieder Hunger. Sag ich, aber du hast dich doch satt gegessen. Dann isst halt noch was. Sagt sie, na, ich bin satt, aber ich habe Hunger. Sag ich, was heißt das? Ja. Und dann haben wir so hin und her geredet. Sag ich, okay, stopp. Was meinst du hast Hunger? Was passiert da in deinem Körper? Sagt sie, du kennst doch dieses flatternde Gefühl da in der Magengegend. Und ich so, welches flatternde Gefühl in deiner Magengegend? Sagt sie, nein, das ist immer vor dem Essen, habe ich so ein flatterndes Gefühl in meiner Magengegend und dann esse ich was und dann flattert es nicht mehr. Und ich so, was? Wovon redet die? Ja? Und ich so, nein, bei mir ist es ganz anders. Und bei der Caro, die hat gerade gesagt, ihr Magen beginnt zu grummeln. Und eins sage ich euch, das ist ganz lustig, weil jeder sagt mir zu mir immer, boah, bist du hungrig, weil dein Magen knurrt so laut? Und ich so, na, gar nicht. Mein Magen macht die wildesten Geräusche. Das weiß jeder im Team. Das hört man manchmal ins andere Zimmer rüber. Hat bei mir mit Hunger nichts zu tun. Das passiert manchmal nach dem Essen, vor dem Essen. Das hat mit Hunger gar nichts zu tun. Magenknurren bei mir. Bei mir ist es so ein Ziehen. Ja, und es ist fast ein bisschen schmerzhaft. Und wenn ich lange nichts esse, dann wird es irgendwann mal, tut es sogar richtig weh. Also das ist so ein, kann es nicht anders beschreiben als Ziehen. Und was ich durch diese Begegnung damals im Team gelernt habe, ist, dass es gibt kein festgefahrenes, das ist Hungergefühl für die meisten, sondern wir lernen in unserer Kindheit irgendwann einmal irgendeine körperliche Erscheinung mit Hunger zu assoziieren. Also bei der Caro ist es das Magenknurren, ja, bei mir nicht. Bei mir ist es dieses Ziehen, dieses, das dann auch schmerzhaft werden kann. Bei dieser anderen war es dieses komische Flattern. Und dann hat sie eben gelernt, dass das Flattern scheinbar doch kein Hunger ist, weil Flattern nach dem Essen ist ja kein Hunger. Und da muss man dann in sich reinspüren und rausfinden, was ist denn wirklich Hunger bei mir? Und das meine ich, Caro, weil manche können dann nicht unterscheiden, das Signal, das sie als Hunger für sich gespeichert haben, war vielleicht Durst. Ja? Und dann muss man mal unterscheiden lernen, wie sich Durst in deinem Körper anfühlt und wie sich Hunger in deinem Körper anfühlt. Und es ist, kann scheinbar, habe ich gelernt in den letzten 20 Jahren, sehr individuell verschieden sein. Und deswegen ist es so, irgendwie so für mich so wichtig, dass man auf sich selber hört und sich nicht was vorschreiben lässt, was das jetzt sein sollte, ohne mal versucht zu unterscheiden. Und das ist der Grund, warum ich sage, wenn du glaubst, dass du Hunger hast, probier mal trinken und schau, ob dieses Gefühl, flattern, grummeln, ziehen, schmerzen, keine Ahnung, dann weg ist. Dann war es nämlich Durst. Und dann versuch mal rauszufinden, wie sich bei dir Hunger anfühlt und wie sich bei dir Durst anfühlt, ja? Ganz wichtig, zum Beispiel, ich weiß, wie sich Hunger anfühlt und den halte ich irrsinnig lang aus. Wenn ich Heißhunger habe, der ist ganz anders. Da kriege ich erstmal einen Schweißausbruch, dann werde ich so ein bisschen zittrig, dann werde ich sehr, sehr gereizt und dann kriege ich also überall, fange ich dann überall irgendwie schwitzen an und es ist irrsinnig stressig, weil eben Heißhunger bei mir ein Unterzucker ist und es ist ganz was anderes als ein normaler Hunger. Und auch das zu unterscheiden ist ja auch irrsinnig hilfreich, weil dann kann ich das eine vom anderen unterscheiden und weiß auch, wie ich vor allem den Heißhunger verhindere. Also es ist super, dass du deinen Hunger und deinen Durst erkennst, Caro, und unterscheiden kannst für alle anderen. Versuch das herauszufinden. Und wenn ihr Hilfe dabei braucht, im Faustformel 3S-Programm machen wir genau das. Zuerst stellen wir den Heißhunger ab. Und im Schritt 2 geht es genau darum, die Sättigung, ich sage immer, zu normalisieren, wieder zu reparieren, herauszufinden, wie fühlt sich bei dir Sättigung an? Spürst du den Punkt, wo du satt bist? Spürst du, wann du hungrig bist oder wann du eigentlich Durst hast? Und das wieder zu normalisieren, damit es besser funktioniert. Weil wenn man weiß, wann man satt ist, ist es nämlich einfacher, an dem Punkt auch aufzuhören zu essen. Okay, dann die Claudia hat mir eine E-Mail geschrieben. Gibt es bessere Zeitpunkte, um Süßes zu essen? Also zum Beispiel direkt nach der Mahlzeit, eine Stunde nach dem Essen. Und dann die zweite Teil der Frage, also gibt es gesundes Süßes, also nicht nur Obst? Hast du ein Rezept? Und ich muss dann immer lachen, weil der Grund, warum wir Süßes essen, ist ja, weil es eine gewisse Belohnungswirkung im Gehirn hat, also wie eine Droge. Und ich immer sage, kannst du mir eine Droge geben, die aber gesund ist? Also ich würde gerne Heroin nehmen, aber kann es wie Brokkoli wirken im Körper? Geht das irgendwie? Entschuldige, das war jetzt ein bisschen, vielleicht, ich will nicht böse sein, aber ich muss immer so lachen und sage, ich würde gerne schlecht essen können, aber dabei gesund sein. Leider, ich habe auch keine Lösung. Das Essen schmeckt gut, aber wenn es wirklich Zucker enthält und wirklich die Belohnungswirkung so richtig auslöst, fürchte ich, wird dann auch zu viel Zucker drinnen sein. Also abgesehen davon, möchte ich ergänzen, an diesem Punkt, verändert sich der Geschmack und deine Vorlieben, wenn du dich besser ernährst und du willst gar nicht mehr so viel Zucker und dir schmecken andere Sachen gut und es ist genau gleich befriedigend. Also ich würde eher daran arbeiten. Aber okay, zurück zu, wenn ich jetzt was Süßes esse, gibt es den besten Zeitpunkt. Ja, wann sollte ich das essen? In der Früh, am Abend, direkt nach dem Mittagessen mit 2 Stunden Abstand, was wäre das Beste? Und wie ich ja immer wieder betone, bei der Ernährung geht es eigentlich und beim Abnehmen geht es immer nur darum, was du insgesamt gegessen hast. Ja, über den Tag, über eine Woche, über dein Leben. Und deswegen geht es immer nur darum, wie viele Kalorien hast du insgesamt gegessen und wie waren die zusammengesetzt an diesem Tag. Und von dem her ist es völlig egal, wie du das verteilst. Ja, weil wenn du mehr gegessen hast, wirst du zunehmen, wenn du weniger gegessen hast, wirst du abnehmen. Es ist egal, wann dieser Zucker kommt. Was ich mir aber immer anschaue, ist eben nicht nur die Gesamtkalorien, sondern für mich ist immer, wie wirkt sich das, was du jetzt isst, darauf aus, wie hungrig du später sein wirst. Hilft das den Signalen in deinem Körper oder behindert es und bringt sie durcheinander? Und dann ist es einfach so, dass manche Menschen, ich gehöre dazu, wenn wir eine sehr große Blutzucker, also Insulinspitze haben, das heißt, der Blutzucker steigt stark an, es wird viel Insulin ausgeschüttet und dann fällt es relativ stark ab. Ist nicht bei allen so extrem, aber bei mir zum Beispiel die reaktive Hypoglykämie. Das heißt, ich kriege einfach, weil der Blutzucker sehr stark und schnell angestiegen ist, fällt er bei mir sehr schnell ab und dann kriege ich Heißhungerattacken. Und sehr viele Leute haben das auch. Und das heißt, da musst du immer die Mahlzeit insgesamt sehen. Das heißt, wenn du da empfindlich bist und du isst eine Mahlzeit nach der Faustformel und jetzt isst du auch noch den Zucker dazu, dann wird jetzt in diesem Moment dein Blutzucker sehr stark ansteigen. Wenn du aber jemand bist, der nicht damit so stark reagiert, dann wird es völlig egal sein, ob es jetzt ist oder später ist. Mir geht es immer darum, was macht das mit den Signalen in deinem Körper? Bist du danach hungriger oder weniger hungriger? Hilft es deiner Insulinsensibilität? Hilft es deiner Fettleber? Was immer? Wie verändert das deinem Serotonin? Wie hilft deinem Sättigungshormon, Leptin, Ghrelin, alle diese Dinge? Wie verändert das, ob du hungrig bist? Weil ihr wisst, ich sage es ja immer wieder, Schlanke sind nicht disziplinierter als Übergewichtige. Die sind einfach früher satt. Der Körper schickt ihnen ein Signal und sagt, danke, ich mag nicht mehr. Und dann sind Schokolade und Kekse nicht mehr so interessant. Das ist nicht, dass die denen es nicht schmecken. Ich liebe Chips, ich liebe Schokolade. Aber sie sind nicht so spannend für mich, wie vielleicht für andere, wo der Körper dauernd im Mangel ist. Ja? Und deswegen, was du isst, veränderst, wie Essen für dich quasi, wie wichtig bestimmte Nahrungsmittel für dich sein werden und wie hungrig du bist. Und was ich versuche, ist zu sagen, okay, wie kriegen wir Menschen, die abnehmen wollen, dazu, dass sie an dem Punkt satt sind, wo ein schlanker Mensch mit Normalgewicht satt gewesen wäre. Weil wenn wir das schaffen, dann nehmen die von alleine ab. Und das ist genau das, was übrigens diese ganzen Ozempic-artigen Spritzen machen. Die machen nichts anderes. Die machen dich einfach ganz schnell satt, weil du kannst immer mehr essen. Dann ist Essen nicht spannend, weil die sind satt. Dann essen sie weniger, dann nehmen sie ab. Mehr macht das nicht. Ja? Und genau das versuche ich aber mit normalen Lebensmitteln zu machen. Und deswegen ist für mich die Frage, weil insgesamt kommt es dann darauf an, wie viel du am ganzen Tag gegessen hast. Aber für mich die Frage ist, wie wirkt es bei dir? Und dann versuchen wir halt in unserem System Regeln aufzustellen, die für die allermeisten Leute stimmen. Und zum Beispiel finde ich Frühstück wahnsinnig wichtig, weil ich einfach festgestellt habe, die meisten Menschen, die bei mir landen und abnehmen wollen, wenn sie kein Frühstück mit ausreichend Eiweiß essen, dann haben sie am Nachmittag oder am Abend Heißhunger und vor allem auf Süßes. Das hängt vermutlich mit dem Cortisol zusammen. Und deswegen müssen wir ein Frühstück einführen. Und es gibt Menschen, für die ist es nicht so wichtig. Die landen meistens nicht bei mir. Aber es kann sein, dass es für dich funktioniert, in der Früh nur Kohlenhydrate zu essen. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, für die allermeisten funktioniert es nicht. Für die meisten Leute, mit denen ich arbeite, ist es wichtig, dass sie die Mahlzeit so zusammenstellen, dass der Blutzucker nicht zu hoch ansteigt, weil sonst danach oft einmal Heißhunger passieren kann. Für die Leute wäre es nicht gut, direkt die Nachspeise zu essen. Die sollten vielleicht dann die Süßigkeiten mit ein bisschen Eiweiß später essen, wenn sie sehr empfindlich sind. Aber das ist individuell verschieden, weil wie gesagt, der Zucker ist nicht besser oder schlechter. Es kommt nur darauf an, was er mit deinem Körper später anrichtet. Es gibt zwei kleine Dinge, wo ich sage, da ist es nicht ideal, Zucker zu essen. Eigentlich eine Sache. Also, wenn du direkt vor dem Schlafengehen später am Abend eine Insulinspitze hast, also Blutzucker steigt stark an, Insulin, dann wird weniger Wachstumshormon ausgeschüttet. Das ist irrsinnig wichtig für Anti-Aging und so. Und deswegen ist es nicht ideal, das später am Abend zu machen. Das wäre die einzige Ausnahme. Und dann gibt es einen Moment, wo es ein bisschen besser ist, die Süßigkeiten zu essen. Und das ist direkt nach dem Sport. Direkt nach dem Sport ist es so, dass wir eigentlich Nährstoffe in die Zellen hineinschleusen wollen. Und das können wir ein bisschen beschleunigen, wenn wir da eine Insulinspitze haben. Also wenn wir da etwas essen, was Insulin ausschütten lässt, also Zucker zum Beispiel, Kohlenhydrate, dann wird ein bisschen mehr, schneller Dinge in die Zelle geschleust, was den Muskelaufbau beschleunigen kann. Das wäre der Moment, wo man sagt, das wäre die Ausrede, warum es nach dem Sport direkt nach einem harten Training quasi weniger schädlich ist. Aber sonst ist es so, iss, wann du möchtest und genieß es ohne schlechtes Gewissen und probier einfach für dich herum, was für dich am besten funktioniert. Ja, zum Beispiel kann es sein, dass du sagst, am Sonntag, wenn ich nur Kuchen esse zum Frühstück, da ist der Tag gelaufen, weil ich kriege Heißhungerattacken und bin müde und solche Sachen. Oder wenn ich direkt nach dem Essen was esse, dann bin ich immer so müde, aber wenn ich es ein bisschen später esse, funktioniert es besser. Es ist individuell verschieden. Mach, was für deinen Körper funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man Heißhunger und Sättigung repariert und normalisiert, ich gebe euch den Link zum Faustformel 3S-Programm auch noch in die Shownotes. So, dann haben wir die nächste Frage von der Lisa und die fragt, ist eine Eiweißfrage. Hallo Sascha, ich finde deinen Podcast toll, vielen Dank. Er motiviert mich zu inzwischen gesunden minus 5 Kilo, bravo. Ich hoffe, als Nicht-Mitglied sind Fragen zum Podcast auch erlaubt. Selbstverständlich, weil erstens mal meine Mitglieder haben eine eigene Facebook-Gruppe, wo sie sowieso ihre Fragen stellen können und die können auch unsere Fragen ans Team stellen. Podcast ist für alle da. Also ihr könnt mir alle eure Fragen posten, schicken, wie ihr wollt. Also, was sie wissen will, bei Eiweiß, wird der Bedarf bei Übergewichtigen für Normalgewicht oder tatsächliches Gewicht berechnet? Also hypothetisch, wenn jemand 120 Kilo wiegt, also deutliches Übergewicht hat, sind 120 Gramm Eiweiß an vegetarischen Tagen kaum zu erreichen. Müsste ich dann die Portion vergrößern oder wie berechne ich das? Also, wenn jemand 120 Kilo hat und von der Körpergröße her nicht 120 Kilo haben sollte, dann berechnet man das von seinem Zielgewicht. Ich sage es nicht immer Normalgewicht oder Idealgewicht, sondern einfach das Gewicht, dein Wohlfühlgewicht, auf das du hinzielst. Sagen wir mal, die Person sagt, mein Zielgewicht ist 75 Kilo. Ja, dann brauchen wir also den Eiweißbedarf für 75 Kilo, weil Fett muss ja nicht erhalten werden mit sehr viel Eiweiß. Fett ist ja Fett und wir wollen ja diese Zellen eh nicht erhalten. Wir wollen die Muskeln erhalten und alles andere. Also vom Zielgewicht. Du hast jetzt aber gerade gesagt, Lisa, ist 120 Kilo, 120 Gramm Eiweiß. Das ist 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das ist uns eigentlich zu wenig. Ja, beim Abnehmen, vor allem wenn wir älter werden, also nochmal wichtiger über 40, aber sonst beim Abnehmen reden wir von 1,4 bis 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Das wären also für 75 Kilo sind es zwischen 105 und 120 Gramm Eiweiß pro Tag. Und ich weiß, es ist vegetarisch, vor allem also mit veganen oder pflanzlichen Lebensmitteln schwieriger zu erreichen, aber geht absolut ohne irgendwelchen Hilfsmittelchen und Pulvern. In der Eiweißfolge habe ich sogar einen Beispieltag mal erzählt, falls du da nochmal reinhören willst. Also das geht absolut problemlos, aber man muss eben bei der Mahlzeit immer zuerst schauen, wo kommt mein Eiweiß, ist es ausreichend? Und dann auch eher quasi sich zuerst übers Eiweiß satt machen und die Kohlenhydrate eher dazu essen. Was ich damit meine ist, du hast Fleisch und Gemüse und Kartoffeln oder am Tisch liegen oder Reis, dann fangst du nicht beim Reisessen an und machst dich damit satt und dann bringst du dein Eiweiß nicht mehr unter, sondern fangst eher beim Fleisch, beim Fisch, beim Käse, deine Hülsenfrüchte essen an und isst dein Gemüse und dann isst du so viel Kohlenhydrate dazu, wie dir schmeckt und dich satt macht, aber damit du sicher genug Eiweiß untergebracht hast. Und das geht ein bisschen in die nächste Richtung und zwar eine Frage, angenommen, Kleinkinder und junge Kinder essen brav alles mit, können sie identisch Gerichte zur Faustformel essen? Ich habe mal gehört, bei Kindern sollte der Fettanteil höher sein. Das Sättigungsgefühl haben Kinder im Griff, aber mir kommt die Kalorienmenge, die sie bei sehr gesunder Kochweise aufnehmen, recht gering vor. Das erste ist einmal, es gibt keine Kinderernährung. Es wird uns immer eingeredet, es gibt Kinderernährung und Kinderprodukte. Das ist reines Marketing. Es gibt Säuglingsernährung und dann gibt es Ernährung. Ja? Und weil in der Geschichte der Menschheit war es nicht so, dass die irgendwas anderes gekriegt haben. Die haben das Gleiche gekriegt, was der Rest gegessen hat, sobald sie alles mitessen konnten, nur eben fein püriert. Oder meistens sogar zerkaut von der Mutter. Aber deswegen, es gibt keine getrennte Kinderernährung. Und da gab es auch früher Studien, die sind schon älter. Und die haben sich angeschaut, muss man bei Kindern darauf achten, dass sie alle Nährstoffe essen? Also würden Kinder versehentlich verhungern, wenn man nicht sagt, hast du das und das und das gegessen? Oder sich Schaden zufügen selber beim Wachstum? Und die Studien haben damals gezeigt, dass solange die Kinder aus naturbelassen, vollwertigen Nahrungsmitteln auswählen können, essen sie nicht jeden Tag alle Nährstoffe, die sie brauchen, aber über mehrere Tage hinweg essen sie alle Nährstoffe, die sie für ihr Wachstum brauchen. Und wer Kinder hat, weiß das. Da gibt es diese Phasen, da essen sie dir plötzlich die Haare vom Kopf. Die kriegst du nicht mehr satt. Ja? Und dann haben sie Phasen, da essen sie nur Käse oder vor allem die kleineren Kinder. Und die haben so ihre Phasen, wo sie was essen. Das Wichtige dabei ist, dass sie aus naturbelassenen Lebensmitteln dabei auswählen. Weil natürlich mag auch ein Kindergehirn hyperschmackhafte Nahrungsmittel. Die haben Belohnungswirkung. Und natürlich sind Chips und Pommes und solche Dinge viel interessanter und viel spannender und viel interessanter fürs Gehirn vor allem als Brokkoli und vollbrauner Reis. Ja? Das heißt, die Auswahl sollte dabei, bis man satt ist, aus naturbelassenen Lebensmitteln kommen. Und meine Regel ist immer, Die Eltern sind verantwortlich dafür, was auf den Tisch kommt. Und die Kinder sind verantwortlich dafür, wie viel sie davon essen. Das ist den Kindern überlassen. Und natürlich ist es auch ein Teil der Erziehung, ihnen beizubringen, das ist Eiweiß, es ist wichtig, es brauchst du für Muskeln, komm, isst noch ein bisschen, probier's einmal. Aber kein Zwang, keine Menge, keine Teller, die sie aufessen müssen, all das nicht, sondern die entscheiden, wie viel sie essen. Das Wichtige dabei ist, auch ein Erziehungsauftrag, dazu müssen sie lang genug am Tisch sitzen können. Ja, also Kinder, die nur kurz kommen, weil sie wegrennen, weil gerade was spannender ist, was ich total verstehe, können ja gar nicht reinspüren, ob sie satt sind. Und das sind alles so Sachen, die man lernen muss. Ja, wie wir auch vorher gesagt haben, man muss auch lernen, wie fühlt sich denn bei dir Hunger an in deinem Körper? Wie fühlt sich denn bei dir Sättigung an? Und nicht, ich muss jetzt weg, weil ich muss jetzt was spielen gehen. Ja, also das sind alles so Sachen, die man halt mit Geduld und über die Zeit lernt. Aber grundsätzlich dürfen die Kinder frei entscheiden, wie viel sie wovon essen. Ganz wichtig dabei ist, ich habe gesagt, die Eltern sind dafür verantwortlich, was am Tisch steht. Und das ist halt das Problem, wenn du jetzt, sagen wir mal, Nutella am Tisch stehen hast. Wir haben gesagt, die Kinder dürfen so viel essen, wie sie wollen. Ja, oder die Pommes. Dann ist es natürlich so, das ist hyperschmackhaft. Natürlich will jedes Kindergehirn mehr Zucker und Fett und Salz und frittiertes. Das ist ganz normal. Deswegen würde ich das eben an Ausnahmetagen hinstellen. Und dann darf man davon essen, wie man mag. Aber an einem normalen Tag sollte die Auswahl, die zur Verfügung steht für die Mahlzeit, mit der man sich satt macht, naturbelassene, vollwertige, frisch gekochte Dinge sein. Und davon essen die so viel sie wollen. Und darüber hinaus gibt es 80-20-Momente und hin und wieder darf man alles. Okay, wir haben noch eine Eiweißfrage. Wir haben noch mehrere Eiweißfragen. Die Carmen sagt, es gelingt mir fast immer, die Eiweißmenge zu erreichen, weil ich sehr darauf achte und mir meine Ernährung hauptsächlich eingesteuert zusammenstellen kann. Dennoch gibt es Tage, an denen man die Zusammenstellung nicht beeinflussen kann, zum Beispiel an Reisetagen. Ja? Jetzt ist die Frage, kann so ein Tag oder auch zwei hintereinander ausgeglichen werden? Sprich, ist es auch hier der Wochendurchschnitt relevant? Oder sind es tatsächlich verlorene Tage, die einem der Körper übel nimmt? Und die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Aber wieder die Evolution. Wenn ein Tag oder zwei Tage langfristig für unseren Körper oder auch mehrere Tage langfristig für unseren Körper ein echtes Problem wären, wäre die Menschheit ausgestorben. Dann würde niemand eine Fastenkur überleben. Dann hätten wir alle Langzeitschäden, weil wir mal 5 Tage oder 10 Tage nichts gegessen haben. Und deswegen kann ich dir, ohne dass ich die Studien dazu habe, mit Bestimmtheit sagen, das kann ausgeglichen werden. Auch eben gerade wieder bei der Kinderernährung. Da hat sich gezeigt, Kinder essen nicht jeden Tag alle Nährstoffe, die sie brauchen, aber über mehrere Tage gleicht sich das aus. Ja, also von dem her würde ich sagen, mach so gut du kannst. Das Faustformelsystem hat mehrere Gebote. Ich vergesse immer, welche Nummer das ist. Ich glaube, es ist 11, aber ich weiß es nicht. Und das ist, mach so gut du kannst, aber nicht besser. Und ich weiß, es ist eine sinnlose Regel, aber die heißt, wir müssen aufhören, uns wegen Ernährung so wahnsinnig zu stressen. Ungefähr Pi mal Daumen, deswegen heißt das Ding Faustformel. Ja, das ist Pi mal Daumen, ist gut genug. Und deswegen machen wir es so gut du kannst. Und wenn es gerade nicht besser geht, dann ist es halt so. Ja? Wenn es immer wieder die gleiche Situation ist, wo wir immer wieder das Problem haben, dann können wir mal schauen, dass wir was verbessern. Aber wenn hin und wieder was schief geht, ist total egal. Und die Ruth hat einen zweiten Teil der Frage. Die hat es auch das Gleiche. Es gibt Tage, an denen ich nicht auf genügend Eiweiß komme. Kann ich dann ausnahmsweise auch reine Aminosäuren, sogenannte Eiweißlinge, nehmen? Also, wie gesagt, wir haben gesagt, hin und wieder ist egal, es kann sich ausgleichen. Reine Aminosäuren, also die gibt's ja einzeln. Ich glaube nicht, dass du beurteilen kannst, welche Aminosäure dir fehlt und welche du brauchst. Und zweitens sind diese Kapseln unfassbar teuer. Also ich habe mir auch angeschaut, die das sie erwähnt hat. Also ich finde, einzelne Aminosäuren gibt's therapeutische Anwendungen, die vielleicht dein Arzt, Ärztin, Therapeutin mit dir macht. Das ist was ganz was anderes. Aber sonst, um deinen Eiweißbedarf den grundsätzlichen abzudecken, sehe ich keinen Zweck drin. Ich habe mir das angeschaut, was diese Kapseln da so liefern. Und die Wahrheit ist, wir waren, glaube ich, zum Schluss bei einer Kapsel hat so wie, oder 4 Kapseln haben das Äquivalent von 3 Mandeln oder so. Und dafür sind sie unfassbar teuer. Und deswegen tu dir selber einen Gefallen, nimm einen Sackerl Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse und steck sie ein und iss lieber davon eine Handvoll, wenn du mal nicht auf dein Eiweiß kommst. Aber wie du ausreichend Eiweiß in der Nahrung einbaust und ohne dass es schwierig ist und eben auch, wenn du mal unterwegs bist, die richtigen Dinge findest, auch das haben wir natürlich im Faustformel 3S Kurs drinnen. Und da gibt's natürlich auch dann noch die Foodplan App mit knapp 1000 Rezepten, die da inklusive ist, wo wir dir auch zeigen, wie du ganz einfache Gerichte machen kannst, vegan, vegetarisch oder mit Fleisch und Fisch, ganz viele, nach der Faustformel mit ausreichend Eiweiß. Und dann sind wir bei der letzten Frage, glaube ich. Nein, noch nicht ganz, aber fast. Und zwar sagt die Jenny, also, sie hat einen Arbeitgeber mit einer Großkantine mit täglich rund 5 unterschiedlich frisch und gut gekochten Hauptspeisen, täglich wechselnde Suppe und eine Salatbar. Sie hat jetzt 2 Probleme. Das erste ist, diese typisch österreichische Salatbar, sagt sie, hat halt so Schwarzwurzelsalat mit Mayonnaise oder eben so ein Wurstsalat oder einfach solche Mayo-Salate. Und die Frage ist, wie gesund ist es dann wirklich, wenn da Mayonnaise dabei ist und vielleicht irgendwelche Zusätze, so. Auch die Fertigsalate im Supermarkt werden oft mit jeder Menge zusätzlicher Zutaten und Dressing schmackhafter gemacht. Also, und deswegen ist die Frage, ob es wirklich gesund ist, weil sie sagt, ist meine fast tägliche Entscheidung, eine Suppe und einen Salat zu nehmen, wirklich besser im Vergleich zur Suppe und Hauptspeise. Die Hauptspeisen, die sie anführt, sind Schnitzel, Krautfleckerl oder Seelachs. Und dann sagt sie noch, widerspricht Suppe und Salat nicht deinem Faustformelansatz? Und da hast du ganz recht, Jenny. Also, deswegen, ich finde es so wichtig, wir sind in der Fastenzeit, deswegen wollte ich genau darüber auch nochmal reden. Die meisten Leute versuchen, sich gesünder zu ernähren und lassen dann das Fleisch weg. Aber sie ersetzen es nicht. Ja, weniger Fleisch essen, bin total dafür. Bei unseren Mitgliedern haben wir gerade eine Challenge laufen, die heißt weniger Tier in mir. Das heißt, wie kann ich mehr Pflanzliches und weniger Tierisches am Teller haben? Es läuft die ganze Fastenzeit. Das haben wir Lauf. Also ich finde es grundsätzlich eine gute Idee, mal weniger Fleisch zu essen. Aber man kann es nicht einfach ersatzlos weglassen. Also Wokgemüse und Reis ist keine Mahlzeit. Ja, da fehlt das Eiweiß. Und ganz, ganz oft erlebe ich das in Kantinen, die machen das genauso. Die haben die Fleischmahlzeit, den Wok-Gemüse mit Hühnerfleisch und Reis und dann machen sie für die Vegetarier, gibt es halt ohne Fleisch. Ist auch eine Mahlzeit. Das ist keine Mahlzeit, das sind Beilagen. Jenny hat völlig recht, natürlich ist Wurstsalat kein Salat. Ja, und auch ein Mayonnaise-Salat, also das meine ich, das ist richtig viel Mayonnaise mit so ein paar kleinen Dingen drin, ist auch kein Salat. Aber grundsätzlich, ob da ein bisschen Mayonnaise oder Sauerrahm oder Sahne oder irgendwas in der Soße ist, ist relativ vernachlässigbar. Die ganzen Studien, die zeigen, dass mehr Gemüse besser ist, die unterscheiden nicht einmal zwischen Bio und Nicht-Bio. Die schauen nicht, wie es zubereitet war. Die sagen nur, diese Leute haben mehr Gemüse gegessen und die waren gesünder. Ja, ich würde wahrscheinlich die Grenze ziehen bei, sagen wir mal, in Österreich gab es früher oft diese gebackenen Champignons, also paniert, in Fett herausgebraten und dann mit Soße Tatar. Das wäre vielleicht die Grenze bei mir, wo ich sage, jetzt langsam zählt es nicht mehr als Gemüse. Aber alles andere, macht euch bitte keinen solch großen Kopf. Esst mehr Gemüse. Okay, und die Jenny hat gegessen Suppe und Salat und dachte, sie ist besser dran als mit Salat oder Suppe und Hauptspeise. Die Hauptspeisen, die wir zur Auswahl haben, ist ein Schnitzel, Krautfleckerl oder Seelachs. Also, wenn wir die Faustformel machen, fange ich ja immer an mit die Faustformel. Ich verlinke euch das Poster in den Shownotes. Die Faustformel ist ein Handteller Größe Eiweiß, also Fleisch, Fisch, Tofu, Käse in der Größe. Ja? Das heißt, die erste Frage ist immer, woher kommt ausreichend Eiweiß? Und jetzt hast du hunderte Möglichkeiten und zumindest viele auch sogar in dieser Kantine. Also erstens einmal können wir zum Salatbuffet gehen und sagen, gibt es hier irgendeine Eiweißquelle? Gibt es Feta-Würfel? Gibt es Thunfisch? Gibt es Käferbohnen? Gibt es andere Bohnen? Also Fisolen, die grünen Bohnen, sind kein Eiweiß. Aber die anderen, die eben so Kidneybohnen, weiße Bohnen, Käferbohnen, das alles zählt als Eiweiß. Haben wir davon genug? Wunderbar. Dann haben wir uns genug Gemüse auf den Teller, verschiedenste Salate. Und jetzt können wir noch Kohlenhydrate dazu essen. Wenn wir Bohnen gegessen haben, haben wir sie schon. Aber wir können noch ein Stück Brot dazu essen oder vielleicht ist Mais irgendwo im Salat. Zack, wir sind fertig. Wenn du davor noch die Suppe essen willst, eine Suppe beurteile ich nach dem, was drin ist. Also eine klare Suppe zählt als Flüssigkeit und Geschmack. Wenn es eine Gemüsesuppe ist, Gemüsecremesuppe, dann zählt es ein bisschen nach Gemüse, aber viel kommt da nicht zusammen. Das kannst du dazu essen, ist überhaupt kein Ding. Wir können aber genauso, in Österreich gibt es manchmal diesen Wiener Suppentopf. Ein Wiener Suppentopf, wer das nicht kennt, ist ein Topf mit Rindsuppe. Und da drinnen sind Nudeln, Rindfleisch und so Gemüsewürfel. Damit haben wir das Fleisch abgedeckt, weil da ist genug Fleisch drinnen meistens. Dann ist da die Kohlenhydrate sind abgedeckt, da sind die Nudeln drin. Das Gemüse ist ein bisschen drin, braucht man noch einen kleinen Salat dazu, sind wir schon wieder fertig. Oder du sagst, gut, wir hatten Seelachs auf der Liste. Dann isst du den Seelachs, da sind wahrscheinlich Kartoffeln dabei oder Reis, keine Ahnung. Vielleicht ist ein bisschen Gemüse dabei, meistens so 3 verkochte Brokkoli-Häuschen. Aber uns fehlt dann noch Gemüse, also holen wir uns einen kleinen Vorspeisensalat vom Buffet. Du kannst auch das Schnitzel essen. Das ist genau das Gleiche. Natürlich ist mir das lieber, wenn das Schnitzel nicht paniert ist, aber okay, manchmal isst man es auch paniert. Aber ein Naturschnitzel, kein Problem. Kohlenhydrate sind meistens dabei, Kartoffeln, Reis, was es immer. Und dazu holen wir uns auch den Salat vom Buffet. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie du das kombinieren kannst. Aber wichtig ist, zuerst mal schaust du, woher kommt mein Eiweiß? Dann schaust du, woher kommt mein Gemüse? Und dann ergänzt es mit dem Kohlenhydrat, das dir geschmacklich dazu passt. Und jetzt haben wir noch die letzte Frage. Und das ist die Frage von der Jutta, die genau das Gegenteil ist. Sie sagt: Hallo Sascha, ich bin eine treue Hörerin des Podcasts und mache schon seit vielen Jahren die Faustformel. Jetzt habe ich einen Bekannten, der hat seine Ernährung auf reinen Fleischkonsum umgestellt. Wohl auch mal Eier und Milchprodukt. Er behauptet, dass er die beste Ernährungsform. Fühlt sich vital und viel energievoller. Er sagt, im Fleisch seien ausreichend Nährstoffe und Vitamine. Meine Frage, kann das sein? Das widerspricht allem, was ich gelernt habe. Aber ich habe keine Argumente. Okay, also Jutta. Wir wissen aus vielen, 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 vielen Studien, dass eine Ernährung mit überwiegend pflanzlichem Anteil, so eine Mittelmeerernährung zum Beispiel, die gesündeste Ernährung für Menschen ist. Wenn wir uns den Körper von Menschen anschauen und ihn mit einem Raubtier vergleichen, ja, wir haben ganz andere Zähne als ein Löwe oder ein Hund. Wir haben einen ganz anderen Kiefer, ja. Wir haben viel weniger Magensäure. Wir haben einen viel längeren Darm. Ja, wo wir eben auch Kohlenhydrate aufschlüsseln können und das Mikrobiom uns die Ballaststoffe zerlegt und nützlich macht. Und all das spricht dafür, dass wir einfach Mischköstler sind. Wir sind auch keine reinen Veganer, auch das ist ziemlich amtlich, aber wir sind unter Garantie keinen reinen Fleischesser. So, warum geht es deinem Bekannten jetzt so gut? Erstens einmal ist es so, dass Fleisch sehr viele Nährstoffe enthält. Das ist ein wahnsinnig hochwertiges Supernahrungsmittel. Ja, es enthält das meiste, was ein Mensch braucht. Also es spricht ja nichts gegen Fleisch, es ist ein tolles Nahrungsmittel. Aber warum es unter anderem gut geht, sind mehrere Dinge. Erstens einmal, wenn Menschen ihre Ernährung umstellen, konzentrieren sie sich auf ihre Ernährung, essen viel bewusster. Das allein macht schon relativ viel Placebo. Das zweite ist das, der kann jetzt keine Wurstsemmel mehr essen. Der kann keine Chips mehr essen. Der kann nicht mehr zum Fastfood-Restaurant gehen. Der kann nicht spontan Berge an Nudeln essen. Ja, der muss jetzt immer nachdenken, weil er nur Fleisch essen darf. Keinen Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Brot. Und er kann sich nicht schnell zwischendurch irgendein Blödsinn holen. Weil da sind ja immer irgendwelche Dinge drin, die er nicht isst. Und das alleine sorgt jetzt einmal dafür, dass erstens einmal, wenn er eine beginnende Fettleber hatte, was viele Menschen über 40 haben, dann wird die mal repariert, weil er keinen Zucker mehr isst. Ja, weil er super low carb unterwegs ist im Moment. Den einzigen Zucker, den er jetzt im Körper hat, den bastelt sich der Körper übrigens aus diesem vielen Fleisch selber. Die sogenannte Gluconeogenese. Egal. Also das heißt, wenn er Insulinresistenz hatte, ist die jetzt weg. Die Fettleber ist verbessert und das alles fühlt sich jetzt besser an. Er hat abgenommen, ziemlich sicher. Er hat ziemlich viel Wasser verloren, weil Zucker im Körper wird an Wasser gebunden. Also das geht ihm besser. Er fühlt sich wohler und vor allem, wenn er vielleicht irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten hatte, von denen er nichts wusste, ist dann auch die Entzündung im Darm weniger geworden, weil es gibt einfach viele Menschen, die vielleicht Milch oder Weizen oder Soja nicht vertragen, aber es gibt sehr wenig Menschen, die Fleisch nicht vertragen. Also ich glaube, ich habe einmal jemanden getroffen, der kein Rindfleisch vertragen hat. Und deswegen ist es einfach, der Darm sagt am Anfang, Halleluja, es kommt nichts mehr, was ich nicht vertrage. Die Leber freut sich, die Insulinresistenz freut sich, wenn die fangen an abzunehmen. Es ist auch sehr, sehr schwierig, wenn er nur Fleisch isst, das ist ja urlangweilig auf Dauer, da viel zu essen. Es ist ja viel einfacher, wenn du Fleisch und Chips oder Pommes und Dinge abwechseln kannst, dann ist es ja viel einfacher, davon viel zu viel zu essen. Also, er isst automatisch weniger, er repariert seine Leber, er repariert seine Insulinresistenz, vielleicht sogar den Darm ein bisschen, wenn er eine Unverträglichkeit hatte. Er fühlt sich kurzfristig viel besser, da hat Wasser verloren, schaut schlanker aus. Das heißt nicht, dass es langfristig die beste Ernährung für ihn ist. Weil, wenn ihr euch erinnert an die Folge von den Ballaststoffen, ihr habt ein Mikrobiom und dieses Mikrobiom ist unglaublich wichtig für alle verschiedenen Funktionen bei euch im Körper. Und das füttern wir gerade nicht. Sein Mikrobiom kriegt nichts zum Essen. Weil klar gibt's auch Bakterien, die von Eiweißdingen leben, sogenannte Fäulnisbakterien, aber die guten, die uns die Sachen machen, die wir brauchen für unser Immunsystem, die brauchen Kohlenhydrate und die isst er gerade nicht. Sind ein bisschen vielleicht in der Milch drin. Aber sonst, das kannst du vergessen, es gibt keine tierischen Ballaststoffe in der Form. Ja, das heißt, er hat damit ein Problem langfristig und es ist nicht die gesündeste Ernährung. Kann ein Mensch das überleben? Sicher. Menschen überleben viele Dinge. Ja, Menschen überleben viel Hunger, die ganz extreme Ernährungszustände. Würde ich es empfehlen? Nein, niemals. Es ist nicht die gesündeste Ernährung für einen Menschen. Das zweite ist, das andere Thema ist noch schöne Grüße vom Klimawandel, ja. Weil das ist eine Ernährung, die sich eigentlich nur ein wohlhabender Westler leisten kann, der einfach nicht dafür zuständig ist, dass er seine Nahrung selber herstellt oder jagt oder züchtet oder so, weil das muss man sich erst leisten können und geht im größeren Rahmen, wenn das viele Leute machen würden, wahrscheinlich nur über Massentierhaltung. Wir wissen einfach, was das an Ressourcen verbraucht. Also schöne Grüße vom Klimawandel und von deinem Mikrobiom. Ich finde es nicht die gesündeste Ernährung, aber Menschen überleben viel. Ich habe vorher schon erwähnt, wir machen im Moment gerade eben die Weniger Tier in mir Challenge in der Fastenzeit, wo wir einfach schauen, wie können wir kreativ mehr vollständige Mahlzeiten, die genug Eiweiß enthalten, in unsere Ernährung einbauen. Wenn es sowas Spaß macht oder du einfach mal lernen willst, wie man eine Mahlzeit ordentlich zusammenstellt, Heißhunger abstellt, Sättigung normalisiert, das ist alles im Fastformel 3S-Kurs enthalten, den verlinke ich euch unten. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Fragen schickt. Ich weiß, ich bin nicht zu allen gekommen, aber die Folge ist eh schon urlang, ja. Also ich hoffe, ihr schickt mir weiter viele Fragen und dass ich dann zu allen Fragen nach und nach komme. Egal, wo du das siehst oder hörst, kommentierst oder schick mir eine E-Mail an podcast@faustformel.com. Ich verspreche, das landet alles bei mir. Ich sehe die alle persönlich und antworte auch drauf. Und dann hoffe ich, dass ich ganz viele Fragen kriege für die nächste Fragenfolge. Bis zum nächsten Mal.